Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und manchmal sind das auch nur, in Anführungszeichen, Kreditlinien über 220 Millionen Euro. So auch heute, denn ich spreche heute mit Maximilian Wilhelm von Speed Invest und Mila Kramer von Project A. Und wir haben über ein echt spannendes Unternehmen gesprochen. Nur ein einziges Thema, über das man, glaube ich, stundenlang sprechen könnte. Wir haben es zeitlich nicht übertrieben, aber wir haben, glaube ich, trotzdem extrem viele Facetten besprochen. Super spannendes, super heißes Thema. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Mila Kramer von Project A und Maximilian Wilhelm von Speed Invest. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Mila Kramer, ich bin Principal im Londoner Büro von Project A. Project A ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin und London. Wir investieren zwischen 1 und 10 Millionen Euro in Startups in ganz Europa, in verschiedenen Industrien. Und über Kapital hinaus geben wir unseren Companies Zugang zu 100 operativen Experten in verschiedenen operativen Funktionen.
Und?
Maximilian Wilhelm. Ich bin Investor bei Speed Invest im Marketplaces und Consumer Team. Speed Invest ist ein paneuropäischer Early-Stage-Venture-Capital-Fund, mit Büros in Berlin, München, London, Paris und Wien. Wir investieren in Marketplace und Consumer sowie SaaS, Health, Deep Tech, Industrial Tech und Fintech Startups und haben für jeden dieser Sektoren ein eigenes Team.
Investments und Exits.
Mila, Max, hallo ihr beiden.
Hallo Jan.
Servus Jan, hi.
Ganz neue Konstellation hier, das finde ich immer total spannend. Aber ich habe gerade erfahren, ihr beiden kennt euch ganz gut, ne?
Ja, schon eine Weile auf jeden Fall.
Ja. Und noch nicht aus gemeinsamen Investments?
Leider noch nicht, aber nee. hoffentlich ganz bald.
Ja. Ja, wir arbeiten hart dran.
Friendly Competition, Co-petition, ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff da unter Fonds eigentlich ist, ne?
Genau, also ich glaube, man kann so sagen, ich glaube Project A und Speed Invest, wir machen beide Frühphasen-Investments. Project A kann meinem Verständnis nach noch mal einen Ticken später auch reingehen. Das heißt, wir treffen uns, glaube ich, relativ oft im Markt, entweder zur gleichen Runde oder aufeinanderfolgend.
Oh, dann ist ja vielleicht ganz spannend, wenn ihr euch zur gleichen Runde treffen würdet. Warum soll sich denn ein Gründer für das ein oder andere VC-Team entscheiden?
Nee, am besten sollen sie sich für beide gleichzeitig entscheiden.
Damit es zum ersten Investment kommt, ja?
Ja, genau. Ja. Ja, das ist, wofür Max und ich hier antreten.
Ja, aber genau. Gibt's einen signifikanten Unterschied? Also jetzt mal Operational VC, Mila, kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Und Speed Invest, ihr seid sehr breit, ihr habt so, glaube ich, 6 Units, ne, insgesamt.
Genau, also vielleicht Mila, wenn du starten willst.
Ja, klar, gerne. Genau, also unser Alleinstellungsmerkmal ist ja das operative Team. Das heißt, wir haben in-house 100 Experten in verschiedenen Teams, also zum Beispiel Go-to-Market-Teams, Marketing, Sales, Produkt, Engineering, Design, die eben über unser ganzes Portfolio hinweg schon über die letzten Jahre unterstützt haben, die auch incentiviert sind mit der Performance des Portfolios und auf die unsere Portfoliounternehmen zugreifen können, um mit denen zu arbeiten, sei es wirklich operative Projekte hands-on bis hin zu eher strategischen Sparing. Und das haben viele Unternehmen, eigentlich die meisten Unternehmen in unserem Portfolio auch auf die eine oder andere Art und Weise genutzt oder tun das. Also so Unternehmen wie Trade Republic oder Sender zum Beispiel haben wir da auch sehr viel unterstützt. Und genau, das ist so unser Alleinstellungsmerkmal. Darüber hinaus versuchen wir aber auch sehr fokussiert zu investieren. Also wir sind ja, als ich vor 7 Jahren bei Project A gestartet bin, waren wir noch sehr generalistisch, haben auch viel Consumer gemacht, viel B2B gemacht und haben das dann über die Jahre immer stärker geschärft und professionalisiert, sodass wir jetzt eigentlich einzelne, was wir Deep Dives nennen, haben. Das heißt, jeder im Team hat einen Bereich, auf den er oder sie sich fokussiert. Bei mir ist das jetzt gerade aktuell zum Beispiel das ganze Thema Climate and Energy. Und dann haben wir noch andere Leute im Team, die sich auf andere Themen wie Supply Chain zum Beispiel fokussieren. Und dahingehend sind wir dann, glaube ich, auch recht ähnlich zu Speed Invest. Die Themen unterscheiden sich zwar und Speed Invest hat da nochmal größere Teams hinter jedem Thema. Aber ich glaube, das ist so ein ähnlicher Ansatz, dass wir eigentlich sagen, wir glauben, wir können am meisten Wert stiften, wenn wir uns auf bestimmte Themen, die wir für besonders relevant gerade halten, konzentrieren und da auch wirklich Wissen aufbauen, ein Netzwerk aufbauen, was dann den GründerInnen auch hilft und so quasi uns erhoffen, in die Deals reinzukommen.
Genau, und wir haben vielleicht verglichen zu Project A ein bisschen kleineres Operational Support Team, also bei uns nennt sich das Plattform Team. Das sind circa 30 Leute, die dann beim Hiring, Business Development, aber auch Marketing, unterstützen und haben bei Speed Invest seit dem Beginn eigentlich sogenannte Fokus-Teams. Das heißt, das sind 6 Teams, die sich unter anderem auf Deep Tech, Health, Industrial Tech, SaaS und Marketplaces und Consumer fokussieren. Ich bin selber im Marketplace- und Consumer-Team und dadurch, dass diese Subtopics immer ein Team von 5 bis 7 Leuten dahinter haben und dementsprechend auch ein großes Portfolio. Also wir haben zum Beispiel jetzt knapp 40 Marketplace-Companies nur im Marketplace- und Consumer-Portfolio, können wir da halt die Gründer untereinander super fokussiert nochmal vernetzen, Best Practices von A nach B verschieben und dementsprechend dann wirklich auch sehr fokussiert unterstützen, die Companies aufzubauen. Dementsprechend würde ich fast sogar sagen, Project A und Speed Invest in sich ist nicht da sehr ähnlich. Der eine Fund hat vielleicht da ein bisschen größeres Team, der andere da, aber so Stage und geomäßig ist, glaube ich, da auch relativ großer Overlap. Deswegen auch Friendly Funds, die sich dann oft mal bei den gleichen Runden begegnen.
Und das sieht man vielleicht auch daran, ihr habt ja gesagt, ihr habt noch kein gemeinsames Investment gemacht, aber wir reden heute über ein Unternehmen, das ihr mitgebracht habt, sehr, sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde. Da kennt ihr zumindest den Markt beide sehr gut, aber aus, sagen wir, aus unterschiedlichen Gründen, ne?
Ja, genau.
Ja. Genau. Muss also man vielleicht einordnen kurz, ne?
Ja. Genau, also wir haben heute Bolt mitgebracht. Bolt hat gerade eine 220 Millionen Credit Facility aufgenommen. Bolt kann man sich vorstellen wie ein Uber-Challenger, also auch sehr multimodal aufgestellt. Das heißt, die bieten nicht nur Micromobility an, sondern auch Delivery, Grocery oder generell Fahrten, wie Uber das eigentlich im Kern macht. Und in der Vergangenheit haben sowohl Speed Invest und Project A jeweils auch in einen Micromobility-Anbieter investiert. Und daher kennen wir den Markt und haben, glaube ich, auch einmal den ganzen Cycle mitgemacht. Und dementsprechend spannend vielleicht da heute nochmal aus dem aktuellen Marktumfeld drauf zu schauen und ein bisschen Perspektive zu geben.
Ja, vielleicht bevor wir in Bolt einsteigen, wie gesagt, ich finde die hochgradig spannend, aber vielleicht können wir nochmal so einen aktuellen Blick auf den Markt tatsächlich werfen, ne? Weil ich hatte den Lawrence Leuschner ja neulich hier zu Gast. Da ging es um die um den Zusammenschluss von Tier Mobility mit Dot heißen sie, glaube ich, ne, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Das heißt, man hat schon gemerkt, der Markt eigentlich an manchen Stellen scheint vielleicht auch aufgrund einer hohen Marketingstart und sowas ein bisschen in der Konsolidierungsphase zu sein, ne?
Genau, also ich glaube, das kann man gut sagen. Nichtsdestotrotz ist meiner Auffassung nach Bolt eigentlich einer der wenigen, die wirklich an der Profitabilität kratzen, dadurch, dass sie sich auch so divers aufgestellt haben. Aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass zumindest im Micromobility-Space alle Player in den letzten 1-2 Jahren zumindest mal miteinander gesprochen haben.
Mhm. Bei Voi hatte ich mich, Mila muss das nicht kommentieren, aber ich hatte mal irgendwann Zahlen gesehen von den monatlichen Fahrten. Ich war total baff, wie viel die bewegt werden pro Monat. Und das klang, ich hatte sogar, glaube ich, in Erinnerung, dass sie profitabel sind. Ne? Also musste ich es, wie gesagt, nicht kommentieren, aber ich fand die Performance von Voi sehr, sehr spannend. Was sind denn die Herausforderungen in diesem Markt? Vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber reden. Also warum, es ging ja mit so einem richtigen Hype los, ne, vor ein paar Jahren. Da sind ja ganz, ganz viele VCs auch draufgesprungen, ähnlich wie bei Quick Commerce damals. Und es hat sich ja so ein bisschen so als, sagen wir, dann doch übersättigter, schnell übersättigter und überhypter Markt rausgestellt, oder?
Ja, also ich glaube, in einer gewissen Weise war das auch schon so ein bisschen klar, als die ganzen Seed-Runden, Pre-Seed-Runden passiert sind. Ich glaube, wir alle, das ist sicher für Speed Invest auch der Fall, haben dann mit mehreren Playern gesprochen und ich glaube, man muss dazu sagen, wenn so eine Consumer-Welle irgendwie startet, wie das bei Quick Commerce der Fall ist oder wie das bei E-Scootern der Fall war, dann muss man sich natürlich als Fonds auch überlegen, so strategisch, will man da ein Teil von sein oder muss man da vielleicht sogar ein Teil von sein, ne? Also ich glaube, es war damals schon irgendwie klar, das ist jetzt nicht super Tech-getrieben, das ist eventuell auch schwierig, da Tech-getrieben Profitabilität zu steigern und ich glaube, das sieht man vielleicht auch an einem Tier, da waren die mit Sicherheit, glaube ich, relativ weit vorne, was das angeht, irgendwie Profitabilität zu steigern durch deren technologische Plattform und durch einen multimodalen Ansatz und trotzdem am Ende ist es halt einfach extrem schwierig aufgrund des Modells profitabel zu werden Und dann gibt es eben alle möglichen Probleme. Ne? Du bist regulatorischen Faktoren ausgesetzt. Ja, immer wieder, dann Paris hat jetzt zum Beispiel E-Scooter komplett verboten. Mhm. Ne? Dann in London war es ja ganz lange auch nicht erlaubt. Jetzt haben die es erlaubt, aber mit unter so strengen Vorlagen, dass es eigentlich für die Scooter-Companies gar keinen Sinn macht, hier zu operieren. Und dann, da gibt es einfach ganz, ganz viele Probleme. Und ich glaube, im Endeffekt, was wir auch als großes Problem in dem Space sehen, ist, dass du einfach wächst, indem du mehr Scooter auf die Straße bringst. Und deine Fähigkeit, mehr Scooter auf die Straße zu bringen, ist eben sehr, sehr stark abhängig von externen Faktoren. Und darüber hast du nur bedingten, oder darauf hast du nur bedingten Einfluss. Das heißt, du kannst eigentlich immer nur über mehr Scooter auf der Straße oder geografische Expansion wachsen. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen, da fehlt dann einfach die Fantasie für bei einem potenziellen IPO, wo das halt hingehen soll. Und ich glaube, das unterscheidet Bolt dann auch von den anderen Playern, dass die es eben geschafft haben, wirklich truly multimodal unterwegs zu sein und dadurch erstens Profitabilität zu steigern, weil sie natürlich die verschiedenen Revenue Streams, die verschiedenen Produkte, die sie anbieten, untereinander subventionieren können. Also ich weiß nicht, Jan, Max, ihr seid sicher auch mal in Berlin mit dem Bolt gefahren. Also die Preise sind teilweise irgendwie bei der Hälfte von Uber, wo man sich dann schon absolut fragt, okay, wie können die das finanzieren? Und das liegt dann eben eher daran auch, dass sie das quasi untereinander kofinanzieren, die verschiedenen Produkte. Und ich glaube, das haben die eben geschafft. Und dann gibt's in den unterschiedlichen Produkten sicher auch irgendwie genug Fantasie, die dann noch zu wachsen. Und dann forschen sie auch zum Beispiel an autonomen Fahren. Also haben da irgendwie verschiedene Eisen im Feuer, die dann potenziell für ein IPO auch genug Fantasie für einen wirklichen Wachstumscase bieten. Und das ist eben, glaube ich, rein bei dem Thema E-Scooter, auch wenn du dann irgendwie noch Fahrräder dazu schaltest oder so, nicht unbedingt in der gleichen Form gegeben. Und das, da finde ich, ist Bolt ein sehr spannender Fall, aber ich höre jetzt erstmal auf zu reden, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das Thema IPO angeht. Da ist es sehr spannend, mal auf die USA zu blicken.
Aha. Dann, Max, würde ich fast sagen, du ergänzt, was vielleicht Mila, also klang super, finde ich, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Punkte, die dann noch gefehlt haben.
Nein, ich glaube, Mila hat das super gut zusammengefasst. Also Bolt hat einfach ein unfassbar aggressives Pricing. Also ich glaube, die sind wirklich zur Hälfte billiger als Uber, haben in Deutschland, glaube ich, mit 1 Cent pro Minute bei den Scootern gelauncht. Marktanteilmäßig sind die schon noch deutlich weit hinter Uber. Ich glaube, Uber hat so bei den Rides jetzt weltweit 25%. Uber hat ja zum Beispiel auch die Lime-Scooter bei sich drinnen. Mhm. Und Bolt ist dabei 5% und hat einfach auch sehr viel Geld geraced. Ich glaube, also Bolt hat bisher 1 Milliarde eingesammelt, unter anderem von Sequoia und Fidelity, und kommt sich gar nicht so viel in die Quere bisher mit Uber, wäre jetzt mein Gefühl. Also Bolt ist eher so in Osteuropa, Afrika oder den Nordics sehr stark. Aber eben auch, wie Mila gesagt hat, diese Möglichkeit, das quer zu finanzieren durch ein profitables Delivery- und Grocery-Business zum Beispiel, die Micromobility quer zu finanzieren, ist natürlich super, super spannend und ein mächtiges Tool, was man hat. Gleichzeitig, warum es die anderen Player vielleicht nicht geschafft haben, ist, weil sich eben das Funding-Umfeld völlig gedreht hat. Und wenn man sich anguckt, was in 2020 für Runden jetzt mal nur fokussiert auf Mikromobilität geraced wurden, dann gab es da auch viele Credit Lines tatsächlich oder so Venture Debt Facilities, die aber damals eher noch daraus kamen, zu sagen, ich möchte die Verwässerung der Anteile niedrig halten, weil das ist ja in dem Fall keine Equity, sondern einfach Geld, was ich wie eine Firmenkreditkarte habe. Und daher finde ich es eigentlich spannend, dass Bolt jetzt auch wieder diese Credit Facility raised und nicht weiter verwässert vor der IPO, also nicht neue Anteile rausgibt, sondern wirklich sagt, okay, wir wollen damit unsere operativen Kosten decken, das im Endeffekt als Working Capital benutzen, um dann mit der bestehenden Investorenbasis eigentlich auf die IPO zuzulaufen.
Vielleicht dieses Thema Multimodal habt ihr ja eben mehrfach angesprochen, ne? Und Mila, du sagtest gerade, dass sie dann eben Modelle untereinander subventionieren oder querfinanzieren. Es braucht aber doch trotzdem im Kern irgendwo ein Geschäftsmodell, was so richtig fliegt, oder? Weil das, also ja. ich gucke hier so auf die Bolt-Seite drauf und frage mich, was ist es denn von denen? Weil die machen ja jetzt in keinem Bereich, machen sie irgendwas, wo es keine Konkurrenz gibt.
Ja, absolut. Das habe ich mich auch gerade gefragt, als Max gesagt hat, mit einem profitablen Food- and Grocery-Delivery-Business, weil ich weiß auch nicht ganz, wie sie das schaffen, profitabel zu bekommen. Ja. Also sie haben ja quasi Uber-Äquivalent, Micro-Mobility-Rental, also
Carsharing,
zum Beispiel Scooter,
noch, ne?
Carsharing, ja. Und eben Food- und Grocery-Delivery. Ich glaube, ein Punkt, wo dieser multimodale Ansatz sicherlich hilft, ist natürlich das Thema Customer Acquisition Cost. Die hast du halt einmal. Und dann hat der Kunde eine App und kann diese verschiedenen Services nutzen, sodass du eben die Acquisition, den Kunden nur einmal akquirierst und dann anders quasi monetarisieren kannst, als wenn du jetzt irgendwie separate Brands hättest oder nur ein Produkt-Offering hättest. Also da hilft das sicher. Aber wie man jetzt auf die Order, sage ich mal in Anführungsstrichen, / auf die Fahrt profitabel wird, bei diesen verschiedenen Produkten, das ist mir auch nicht so ganz klar. Also,
und auch bei dem aggressiven Pricing noch, ne?
Und das genau bei dem aggressiven Pricing. Also ich glaube, am Anfang hat ihnen das eben sehr stark geholfen, da irgendwie Marktmacht oder Market Share zu gewinnen. Ein anderes Thema, was wir gelernt haben im Scooter Space, ist, dass das Brand einfach nicht so ein wahnsinnig starker Effekt ist und also nicht so eine wahnsinnig starke Rolle spielt in der Konsumentenentscheidung, welchen Scooter sie dann am Ende nehmen, sondern so die Nähe des Scooters spielt eigentlich eine Rolle und vielleicht auch noch so ein bisschen die Qualität der Hardware.
Also Install Base auch hinterher wahrscheinlich dann, ne? So die Flächenabdeckung.
Genau, die Abdeckung. Und das heißt, da so, aber wenn du dann, da wird jeder, so die Kunden haben auch keine Lust, irgendwie 10 Scooter-Apps auf dem Handy zu haben. Das heißt, wenn du erstmal mit diesem aggressiven Pricing reingehst, hilft das natürlich erstmal, Market Share zu gewinnen. Und dann kannst du ja die Preise auch steigern. Und das haben sie auch gemacht. Also mittlerweile sind sie, glaube ich, bei Ride-Hailing zum Beispiel immer noch recht kompetitiv im Vergleich zu Uber in manchen Städten. Aber zum Beispiel hier in London wechselt sich das eigentlich ab. Da sind die dann ab und zu auch teurer. Und im Scooter-Bereich sind sie ja auch nicht mehr so günstig, wie sie es mal waren. Also ich glaube, das war dann einfach eine Strategie, um schnell Marktanteile abzuwerben von Konkurrenten. Und mittlerweile sind sie da wahrscheinlich profitabler. Aber ja, wie du sagst, also ich finde es auch schwer vorstellbar, dass sie auf diesen Art, dass irgendwie eins dieser Produkte besonders profitabel ist, um die anderen zu kofinanzieren. Also ich denke, das ist schon auch noch stark finanziert aus Equity und Debt Financing, was sie da eingesammelt haben.
Müssen die denn zeitnah profitabel sein? Also wir kennen es ja so von Amazon, die dann auch immer noch mal was draufgeschaltet haben, noch was draufgeschaltet haben und haben auf die Fantasie immer weiter köcheln lassen. Ich glaube, die waren ja, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber so 10-12 Jahre lang bestimmt nicht profitabel oder mussten es auch gar nicht sein, haben sich einfach dagegen gewehrt, sogar bewusst. Ist das hier auch so ein Weg? Kann man das schaffen bis zum IPO? Du hast ja gerade den IPO schon mal angedeutet, Mila. Kann man vielleicht sogar so eine Story noch weiterführen?
Ich denke schon, ja. Also das hängt natürlich sehr stark von dem Appetit auf IPOs generell ab, der ja gerade mal noch sehr, sehr schlecht ist. Das heißt, aktuell, oder wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass sie wohl den IPO aktuell für 2025 planen, dann ist es mit Sicherheit immer noch so, dass man da zumindest eine Fantasie für Profitabilität irgendwie aufzeigen muss, indem man zum Beispiel zeigt, dass einzelne Produkte profitabel sind. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht mehr so einfach, wie das mal war. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, waren sie profitabel oder vielleicht müssen sie auch gar nicht wirklich profitabel sein, wenn sie den IPO machen. Also ich glaube, das hängt einfach dann stark vom IPO-Umfeld ab und da werden sie sicher auch gerade jetzt nochmal mit dieser Finanzierungslinie lang genug warten können, denke ich, dass sie den IPO machen, bis sich das Umfeld dann auch wieder geändert hat. Also zum Beispiel, ich hatte mir neulich mal angeguckt, Dealroom hatten irgendwie gesagt, die IPOs, die sie, wo sie most excited sind für 2023 und die sie quasi 22 vorhergesagt hatten, von denen sind vielleicht 2 oder 3 von 20 wirklich public gegangen. Also ist es einfach immer noch so, dass auch die Companies, nur weil die das im Announcen oder aktuell planen, kann das auf jeden Fall immer noch weiter nach hinten verschoben werden. Also ich würde mich da jetzt nicht, würde da nicht die Hand für ins Feuer legen, dass sie da nächstes Jahr den Börsengang machen, wenn das im Umfeld nicht entsprechend ist.
Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Ich glaube, was dann auch spannend wird, ist zu sehen, wie wird Bolt sozusagen an der Börse getradet, beziehungsweise als was, ne? Also wenn du es irgendwie, willst du es vergleichen mit einem Food Delivery, also einem Delivery Hero oder Deliveroo, oder gehst du auf die Uber Multiples? Da ist schon sehr viel Raum und Interpretationsspielraum dazwischen. Ich glaube, gerade eine Uber ist so Enterprise Value zu GMV, also zu ihren Sales, gerade irgendwo bei 4x. Mhm. Dafür ziemlich profitabel. Die Food Delivery Businesses sind alle gerade so irgendwie profitabel, traden dementsprechend deutlich schlechter. Wenn man sich irgendwie mal anguckt, wie Uber 2019 an die Börse gegangen ist mit einem 80 Milliarden Valuation und am Anfang extrem abgestraft wurden, sich jetzt gut erholt haben, ist da, glaube ich, auch wie Mila gerade gesagt hat, irgendwie alles drinnen und Bolt hat sicher noch Zeit, da irgendwie abzuwarten. Ich glaube, was man so hört, ist das Cashpolster auch noch relativ gut ist. Und ich glaube, dann auch mit Investoren wie Sequoia im Rücken sind der Kreativität dann wenig Grenzen gesetzt und bleibt weiterhin spannend.
Startup Insider.
Mina, du hast ja vorhin im Kontext von, sagen wir, euren Investmentsentscheidungen damals in die Micromobility-Anbieter gesagt. Das war so ein Punkt, da hat man sich gefragt, obwohl es eigentlich kein Tech-Unternehmen richtig ist, will man dabei sein oder muss man vielleicht sogar Teil davon sein? Kriegt man denn, also mein Gefühl ist so an der Börse, die Investoren sind jetzt so ein bisschen, sagen wir, ernüchtert, weil vieles irgendwie so zu Tech oder unter dem Deckmantel Tech an die Börse gebracht wurde, was aber eigentlich kein Tech ist. Ist das eine Gefahr, die man hier jetzt vielleicht auch sieht dann hinterher, dass dann die Bewertung eigentlich total nochmal einbricht? Man hat es ja auch bei so einem Klarna und sowas gesehen, dass die vielleicht nochmal jetzt am Public Markt dann ganz anders bewertet werden als Private jetzt?
Also ich glaube, dass sich jetzt in diesen wirklich späterphasigen Runden, in denen sich Bolt oder auch Envoy jetzt befinden, man sich da schon immer stärker Public Market Multiples auch annähert. Also von daher glaube ich, dass dann der Schock nicht so groß sein wird. Was wir häufig sehen, ist, dass einfach die Private Market Valuations in frühphasigen Runden sehr, sehr stark abweichen. Also die Multiples sehr stark abweichen von den Public Markets. Aber je späterphasig du wirst oder bist und du je, sag ich mal, späterphasig die Investoren auch sind, also das sind ja dann auch andere Investoren, das Speed Invest und Project A würden jetzt nicht für in eine Series C investieren, sondern das sind dann ganz andere Investoren, von denen vielleicht viele der ZuhörerInnen und wir auch noch nie gehört haben. Das sind dann ganz andere Buckets, aus denen das Geld kommt, die eben viel, viel näher am Private Market, am Public Market dran sind und natürlich auch sagen, okay, das IPO-Fenster darf irgendwie maximal x Jahre sein und wir schauen uns ganz genau die Multiples an, die da gerade an der Börse gehandelt werden und wenden die dann auch an, um die Unternehmen zu bewerten, die wir in solchen späten Phasen investieren. Also ich glaube, generell ist das alles noch, also sind diese späten Runden da auch noch so ein bisschen in ihrer Findungsphase, weil die gibt's ja noch gar nicht so lange. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, den ganzen Venture-Markt vor irgendwie 15, 20 Jahren, da gab's diese Series C, D, E, F-Runden gar nicht, weil es gar kein Funding gab oder gar keine Investoren gab für diese späten Phasen, sondern da sind Firmen eben viel, viel früher an die Börse gegangen und in den USA ist das ja oft immer noch der Fall. Und mittlerweile gibt's eben diese spätphasigen Runden, aber noch nicht so lange. Das heißt, ich glaube, irgendwo sind wir da schon noch in der Findungsphase, aber die Terms, auf denen Investoren in den Runden investieren, sind einfach ganz, ganz andere. Also zum Beispiel, es gibt ja auch einen Term, wenn wir jetzt in eine Firma investieren, das nennt sich Liquidation Preference. Damit sichert sich quasi der Investor zu, dass wenn das Unternehmen für eine bestimmte Summe verkauft wird, dann hat der letzte Investor, der reingekommen ist, erstmal das Recht, einmal, wenn die Liquidation Preference 1x ist, einmal sein Geld wieder zurückzubekommen. Also sagen wir jetzt mal, wir investieren jetzt in eine Series A 10 Millionen Euro mit einer Liquidation Preference von 1 und die Firma verkauft für 8, dann würden die kompletten 8 Millionen an uns fließen. Und das
Das sind immer so schöne Szenarien, finde ich, ne? Da zeigt sich der VC von der besten Seite. Ne?
Genau, ja. Also ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, ne? und das heißt, ne, auch wenn der Gründer 20-30% an der Firma hält, würde der in dem Fall nichts bekommen, außer man handelt das jetzt irgendwie dann im Exit-Fall nochmal anders aus. Und das ist völlig Standard in den Runden, in die Speed Invest und Project A investieren, dass das ein X ist, also kompletter Standard. Das findest du in jedem Termsheet und in jedem Vertrag. Und in diesen späten Runden ist das häufig dann aber auch 2x oder 3x, je nachdem, wie die Firma dasteht. Aber selbst wenn sie gut dasteht, ist das eigentlich üblich. Und da ist es dann eben auch mal schnell so, dass dann so ein Project A oder Speed Invest auch nichts bekommen, selbst wenn wir irgendwie 10% beim Exit an der Company halten, weil die vielleicht nochmal in der letzten Runde 300 Millionen eingesammelt haben mit einer Liquidation Preference von 2x. Das heißt, wenn die jetzt für 500 Millionen verkauft werden, geht das komplette Geld an die letzten Investoren, die in diese 300 Millionen Euro Runde investiert haben. Also das sind dann alles nochmal so Themen, das geht jetzt zu weit, aber daran sieht man nochmal, dass diese späten Phasen einfach ganz andere Dynamiken haben und die Investoren ganz anders denken und funktionieren und da einfach stärker an den Public Markets dran sind. Also zum Beispiel jetzt sage ich mal so ein TCV, die auch Multistage sind, die oder KKR Growth oder so, die investieren dann in so eine Series C, D, E Runde und die halten dann aber auch noch Public Stock und die sind da viel näher dran und traden eben dann auch selber und also das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, aber das alles eigentlich nur um zu sagen, ich glaube, dass die spätphasigen Investoren schon professionell genug sind, um Bewertungen anzuwenden aktuell auf diese Unternehmen, die dann auch irgendwo matchen mit dem, was man an der Börse aktuell bekommt.
Ja, ich glaube, das ist ein super, super spannender Punkt, den Mila da gerade angesprochen hat und vielleicht da auch nochmal zur Einordnung von Early Stage versus Later Stage. Unsere Funds, also Project A und Speed Invest, können sich im Endeffekt in Anführungsstrichen erlauben, wenn die Hälfte der Companies im Portfolio zum Beispiel in totale Abschreibung sind. Aber für einen Growth Fund, der vielleicht 8 Investments aus einem gesamten Fundgeneration macht, für den ist 1 oder 2 totale Abschreiber schon eigentlich eine mittelschwere Katastrophe und daher eben auch die hohen Liquidation Preferences, weil die dafür sozusagen sich doppelt und dreifach absichern müssen, dass wenn sie jetzt 300 Millionen in so eine Company stecken, zumindest auf dem Papier ein Return möglich ist und nicht irgendjemand anderes noch bei den, im Fall von einem kleineren oder mittleren Exit ist, davon profitiert. Also ich glaube, da sind die Dynamiken auf dem Fund-Modell-Level auch nochmal ganz andere und dementsprechend so doppelte Sicherungslinien wie eben diese 2x3x-Lick-Prefs eingezogen.
Wollen wir einmal nur ganz kurz über den Gründer sprechen, beziehungsweise vielleicht über die Arten von Gründern, die sowas überhaupt aufbauen können. Hier jetzt Markus Willig heißt er, wird zitiert als jüngster Unicorn-Gründer Europas. Ich kenne es nur Lawrence Leuschner hier eben, habt immer schon gedacht, wow, krass, was das für eine, sag mal, für ein operational Talent ist, hinterher so ein Unternehmen aufzubauen, weil du ja unglaublich viele Dinge, du musst ja unglaublich viele Bälle parallel bewegen. Jetzt baut hier dieser Markus Willig, obwohl er vorher nicht Rebuy 10 Jahre lang gegründet hat und eigentlich scheinbar erste Gründung, so ein Ding auf und baut es nochmal viel, viel breiter. Also ich von außen betrachtet eine totale Meisterleistung, oder?
Absolut. Also das ist, ich glaube, generell von der Komplexität auf dem operationellen Level nochmal irgendwie eine ganz andere Art an Bällen, die du in der Luft halten musst, verglichen vielleicht mit einem reinen SaaS-Company. Ich glaube, was super spannend ist auch bei Bolt, dadurch, dass sie eben aus Tallinn kommen, was ja insgeheim so ein bisschen als die Startup-Hochburg in den Nordics auch gilt und wo wirklich viele coole Companies aus Estland rauskommen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Formel, warum die es jetzt genau geschafft haben, aber da muss auf jeden Fall eine super starke zweite, dritte Linie im Executive Team dahinter stehen. Und nochmal so Investoren wie Sequoia, auch in sehr späten Phasen investieren ja dann meiner Auffassung nach nicht in Companies, die da irgendwie nicht komplett sauber geführt werden. Also da ist, glaube ich, ein Mix aus einfach super bolder und junger Gründer, der sich da irgendwas auf die Fahne geschrieben hat mit einem starken Team und einer gewissen Aggressivität, was man im Pricing sieht, was man in der Expansion sieht, auch in dem Speed, war es irgendwie alles, glaube ich, ganz gut zusammengekommen. Natürlich steckt viel, viel mehr dahinter, aber warum es jetzt genau bei Bolt funktioniert hat, da habe ich, glaube ich, nicht die eine Antwort drauf.
Ja, ich finde das auch unglaublich, dass er das mit 19 gegründet hat. Also extrem beeindruckend. Ich glaube, wir haben grundsätzlich bei Project A auch echt gute Erfahrungen gemacht mit jungen Gründern. Also zum Beispiel Benedikt, der Gründer von Newunity, war auch 19, als wir die Seed-Runde gemacht haben. Und der ist also unglaublich, damals schon unglaublich professionell gewesen, hat irgendwie das VC-Lingo perfekt beherrscht. Ich erzähle immer so diese Geschichte, das ist ganz witzig. Als ich das Pitch-Deck zum ersten Mal gesehen habe, bevor wir investiert haben, habe ich so gedacht, ach, das ist ja voll süß, dass die in dem Alter eine Company gründen. Ich spreche mal mit denen, vielleicht kann ich denen irgendwie helfen, aber natürlich würden wir da nicht investieren. Und dann habe ich den ersten Call mit Benedikt gehabt und war wirklich komplett entgeistert, wie professionell der einfach spricht, mit wie der dieses komplette VC-Lingo kennt mit 19. Also unglaublich. Und habe dann auch direkt, ja, haben dann da direkt weitergemacht. Und am Ende ist auch eine witzige Anekdote, hat Flo Heinemann dann im Investment-Komitee ihn gefragt, sag mal, Benedikt, woher kennst du eigentlich diese ganzen Begriffe? Und dann hat Benedikt gesagt, weil ich mir immer deine ganzen Podcasts anhöre. Da hat ja natürlich Florian auch dann direkt um den Finger gewickelt. Also ja, einfach Wahnsinn, wie manche Leute dieses Gen in sich haben. Aber ich finde, ja, auch in was du da natürlich reinwachsen musst innerhalb dieser 10 Jahre, wenn du so eine Firma gründest und wie anders die Anforderungen an diese CEO-Rolle sind, wenn du die gründest versus heute, unglaublich. Also da hat er jetzt natürlich auch ein Team um sich rum, was ihn da unterstützt, aber das ist schon wahnsinnig beeindruckend.
Total. Ich glaube, hier vielleicht kleine Side-Note zum Anfang, weil Mila gerade Newunity erwähnt hat und du gefragt hast, wo sich Project A und Speed Invest treffen. Das wären die wir auch sehr gerne gemacht hätten. Wir waren auch super beeindruckt und dementsprechend da Kudos an Project A, die in dem Fall dann sozusagen den Deal gewonnen haben. Und es scheinbar auch sehr, sehr gut läuft. Aber genau, das war, wie Mila gesagt hat, junge Gründerteams sind dann für einige Überraschungen gut und begeistern, glaube ich, einige VCs dann auch in Deutschland. Also gefühlt hast du auch in Deutschland echt einen relativ hohen Anteil an jungen Gründern, die gerade auch aus den starken Unis irgendwie auch CDTM-Programme zum Beispiel rauskommen, wo du dir echt denkst, so hey, das klingt so, als würdest du das schon seit einigen Jahren machen, beziehungsweise wissen ganz genau, was sie vorhaben. Also da ist, glaube ich, das Alter spielt da insofern keine Rolle, dass die jüngsten Gründer oft auch einfach super starke Auftritte im IC hinlegen und das, wie Mila auch gesagt hat, einfach professionell durchziehen.
Total spannend, weil beim Lawrence Leuschner, wie gesagt, den kenne ich jetzt, ich kenne leider den Gründer von Voi nicht, deswegen kann ich auf den nicht so referenzieren, aber da war ich immer der Überzeugung, der hat halt 10 Jahre lang Rebuy aufgebaut, hat das ja irgendwie mit, ich glaube, mit 17 oder 18 gegründet und dann irgendwie 10 Jahre lang zu einer 100-Millionen-Umsatzfirma geführt. Da dachte ich, wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du danach quasi alles, ne? Dass man das aber quasi auch aus dem Stand kann, so als junger Erstgründer mit 19 irgendwie, das hätte ich nicht gedacht, offen gestanden.
Ja, ja, also, Wahnsinn.
Schon sehr beeindruckend. Ganz kurz nochmal euer Blick auf das Thema Super App, weil wir haben ja jetzt hier, das ist ja so irgendwie so der Beginn einer Super App und ich finde auch in dem Kontext spannend, Bolt hieß ja ganz früh Taxify ursprünglich, ne? Das heißt, die haben sich auch umbenannt. Taxify wäre vielleicht eben kein guter Name gewesen für eine Super App. Glaubt ihr an dieses Konzept? Mila, du hast ja vorhin gesagt, Kundenakquisitionskosten hat man dann nur einmal, hält die Nutzer vielleicht dann irgendwie mit verschiedensten Themen so bei Laune, hat vielleicht den höheren Customer Value dadurch, Lifetime Value?
Ja, also ich glaube, das ist einfach in dem Space der einzige Weg, wie man dann wirklich erfolgreich werden kann. Und das sehen wir ja eben, ja, dass jetzt Bolt einfach ein gutes Beispiel dafür. Aber das ist halt in ganz vielen Consumer-Bereichen so. Also zum Beispiel auch, wenn du dir irgendwie ein Trade Republic anschaust. Also wenn du den Kunden schon gewonnen hast und eine gute Brand aufgebaut hast bei dem Kunden, dann macht das ja nur Sinn, da andere Produkte dazu zu schalten und den Kunden immer weiter zu, den Nutzer immer weiter zu monetarisieren. Also warum nicht? Ne? Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass Bolt da intern ganz viele Taskforces und Initiativen hat und an ganz vielen verschiedenen Sachen arbeitet und testet und dann guckt, was irgendwie funktioniert und das dann ausrollt. Also da kommt sicherlich noch viel dazu und da ist sicher auch, ist auch spannend, vielleicht mal auf den asiatischen Markt zu gucken. So ein WeChat zum Beispiel, was du damit alles machen kannst. Also das so genau kenne ich mich damit jetzt nicht aus, aber ich glaube, das ist da eine ganz interessante Analogie. So, warum am Ende nicht irgendwie der Messenger werden, wenn du schon auf dem Handy bist. Ne? Also ich glaube, da wird wahrscheinlich noch viel kommen. Ja.
Ich glaube, generell bin ich da auch bei Mila. Ich glaube, mein Hot Take wäre nur, dass du heutzutage oder jetzt im aktuellen Fundraising-Environment es sehr schwer hättest, vom Start zu sagen, hey, ich will so eine Super-App aufziehen, gerade auch im Mobility-Bereich, weil es so kapitalintensiv ist. Aber wenn man sozusagen dann in dem einen Vertical bleibt, wie jetzt zum Beispiel ein Travel Public oder auch ein WeChat, das heißt, du bist schon auf dem Handy und fokussierst dich eher auf Services, die jetzt aber nicht eine Flotte brauchen oder Hardware auf der Straße, dann glaube ich auch, dass du dich da auf jeden Fall so auch zementieren kannst im Markt. Aber jetzt nochmal, was in die Richtung zu gründen, ist, glaube ich, gerade im Early-Stage-Bereich nicht unbedingt die Thematik, wo alle super, super scharf drauf sind.
Dann vielleicht damit verbunden nochmal letzte Frage an euch, wenn man sich jetzt hier die Bolt-Seite anguckt, also Fahrten, Lieferdienst, Lebensmittel, Carsharing, Micromobility und Business. Wenn jetzt in einem dieser Bereiche jemand bei euch anklopfen würde und würde sagen, ich möchte in dem Bereich gründen, ist das machbar noch? Würde man da bei euch auf offene Ohren stoßen?
Ich glaube generell aus meiner Sicht in dem Mobility-Bereich tut sich gerade wieder sehr viel im Sinne von Services on top und das Bundling. Also zum Beispiel gehen jetzt die Sono-Motor Gründer zusammen tatsächlich mit einem Speedinvest-Partner an Bord raus und haben Allright gegründet, die im Endeffekt, glaube ich, kann man so ein bisschen übersetzen, das Deutschland-Ticket für alle Mobility-Solutions anbieten wollen. Also dass du sozusagen dann mit diesem einen Abo Fahrten mit E-Scooter machen kannst, aber auch bei Miles irgendwie Credits hast. Und ich glaube, so Services on top und das Ganze zu bündeln, das kann funktionieren. Aber ich glaube, gerade E-Grocery und Delivery, jetzt auch mit dem Exit von Gorillas aus Deutschland, wäre wahrscheinlich jetzt nichts, wo zumindest wir sagen würden, da steigen wir super tief ein.
Ja, nee, würde ich so zustimmen.
Ja, okay. Dann also halten wir fest, die Bereiche besser ausklammern und stattdessen viel Podcast von Florian Heinemann hören. Dann kommt man wahrscheinlich auf andere gute Ideen. Wahrscheinlich auch ein paar gute Inspirationen, worein zumindest Florian Heinemann oder ihr wahrscheinlich bei Project A investieren würdet. Wollt ihr jetzt trotzdem nochmal zum Schluss sagen, was sind so die Hot Topics aus eurer Sicht? Was würdet ihr euch gerne angucken? Wer darf sich melden bei euch?
Ja, vielleicht mache ich kurz den Anfang und übergebe ich an Max. Also bei uns, wir schauen uns grundsätzlich immer noch sehr viele Sachen an. Also wir sind ein generalistischer Fonds. Ich würde sagen, 4 Themen, an denen wir gerade gesteigertes Interesse haben, was man hoffentlich auch, wenn man uns auf den sozialen Medien folgt, ablesen kann, sind eben das große Thema Climate and Energy, Global Supply Chain, Financial Infrastructure / Fintech und Resilience. Ich glaube, das kann man alles so ein bisschen zusammenfassen unter European Resilience. Also wir glauben, das sind alles Themen, wo es einfach gesteigerte Relevanz gibt, dass wir europäische Lösungen bauen und sind da eigentlich an allem interessiert von irgendwie Deep Tech Hardware, also haben so Unternehmen investiert wie Viridion, die E-Flugzeuge bauen oder Quantum Systems, die Drohnen bauen, Black Semiconductor, die Halbleiterforschung machen, bis hin zu aber ganz klassischen Software-Themen auch und genau, sind da eigentlich sehr, sehr breit interessiert und unterstützen da auch mit unserem Netzwerk und unserer Expertise und das sind genauso 4 Kernthemen, die uns gerade sehr, sehr stark umtreiben.
Und genau von unserer Seite, ich habe jetzt gerade nicht die allen Hot Topics von allen Fokus-Teams auf dem Schirm. Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, was im Deep Tech-Team gerade der heißeste Topic ist. Bei uns im Marketplace-Team zum Beispiel sehen wir sehr viel gerade im B2B-Marktplatzbereich. Und da sind wir auch wirklich heiß drauf, weil wir einfach sehen, dass gerade immer noch sehr viele alte Industrien jetzt erst wirklich digitalisiert werden. Und da sind diese B2B-Marktplätze ein super spannender Ansatz. Super große Marktgröße, sehr interessante Margenprofile und da ist so ein bisschen der Fokus gerade bei uns drauf. Aber generell deckt Speed Invest eigentlich alle Topics ab. Dementsprechend so würde ich es auf die Stage eingrenzen und würde sagen, alle Pre-Seed und Seed-Founder sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Wir investieren auch aktuell sehr stark außerhalb von Europa. Also wir haben einige Investments in Afrika, aber auch zum Beispiel Dubai gemacht und dementsprechend sind wir da, glaube ich, offen für sehr, sehr viel.
Super. Ja, dann hat mir es großen Spaß gemacht. Danke euch beiden. War ein super Thema, finde ich. Sehr, sehr spannend. Bin gespannt, wie es bei Bolt weitergeht und freue mich auf unsere nächste Session dann in ein paar Wochen.
Ebenso. Vielen Dank, Jan.
Cool. Vielen Dank.
Lieben Ciao. Dank, ne? Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Mila Kramer
und
Maximilian Wilhelm.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.